Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Der 8. Mai 2025, ein Datum, das in die Geschichte eingeht. Kardinal Robert Francis Prevost aus Chicago wird zum Papst gewählt und nimmt den Namen Papst Leo XIV. An. Als erster Papst, der als extrem online beschrieben wird, schlägt Brücken zwischen Tradition und digitaler Gegenwart mit Dialogbereitschaft, Offenheit und einem tiefen Sinn für die Mission. Doch es ist nicht nur der Tag selbst, der Symbolkraft trägt. Am 8. Mai vor genau 130 Jahren wurde eine der prägendsten katholischen Stimmen des 20. Jahrhunderts geboren. Erzbischof Fulton John Sheen, Theologe, Medienpionier, Emmy-Preisträger und mutiger Verkünder des Glaubens inmitten einer oft lauten, orientierungslosen Welt. Mit spitzer Zunge und einem Herzen voller Überzeugung sprach Sheen von Dingen, die bleiben. Glaube, Wahrheit, Liebe und Opfer. Ein Thema, das damals wie heute zum Nachdenken anregt. In dieser Sendung wollen wir mit der heutigen Lesung aus der Autobiografie das Vermächtnis von Fulton John Sheen würdigen und zugleich den Blick öffnen für das Neue, das mit Papst Leo dem 14. anbricht. Zwei Männer getrennt durch ein Jahrhundert, aber verbunden durch ihre Berufung, ihre Herkunft aus Illinois und ihre leidenschaftliche Hinwendung zu Gott und den Menschen. Beide setzen sich intensiv für die Missionsarbeit ein. Sheen war 16 Jahre lang Nationaldirektor der Gesellschaft für Vermehrung des Glaubens, während Prevost mehr als ein Jahrzehnt in Peru verbrachte, später als Bischof von Chiclayo und Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Ja, und wer war Fulton John Sheen? Er ist geboren in El Paso am 8. Mai 1895 und in New York am 9. Dezember 1979 nach Hause gerufen. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus und machte die einstmals viel geschmähten Katholiken gesellschaftsfähig. Von Papst Pius XII. Wurde er als Prophet seiner Zeit bezeichnet. Sheen entdeckte die Medien für die Glaubensverkündigung. Mit seinen Sendungen im Radio, später im Fernsehen, erreichte er wöchentlich 30 Millionen Zuschauer. Mit seiner mutmachenden Botschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe gelang es ihm, nicht nur die einfachen, sondern auch die gebildeten Menschen anzusprechen. Seine Sendung »Das Leben ist lebenswert« lief 3 Jahre und erreichte die höchsten Zuschauerzahlen im US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 2-mal wurde der ebenso gewinnende wie eindringliche Prediger mit dem Emmy Award ausgezeichnet. Liebe Hörfamilie, gleich hören Sie ausgewählte Gedanken Sheens zum Thema Mission und Missionare. Im zweiten Teil. Ein Text, der auch heute noch überrascht, inspiriert und herausfordert. Viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
statt zu erzählen, was ich für das päpstliche Werk der Glaubensverbreitung alles unternommen habe, möchte ich lieber einige Ihrer Geschichten oder auch meine eigenen Erfahrungen von Besuchen in Missionsländern wiedergeben. Pazifische Inseln. Einen Missionar von den Pazifischen Inseln fragte ich nach der größten Tugend seiner Leute. Ich erzähle Ihnen von Ihrer größten Tugend vor dem Hintergrund Ihres größten Lasters. Es ist das Kaipro, die Sünde, allein zu essen. Es kann vorkommen, dass Sie mehrere Tage nichts essen, bis Sie jemanden finden, mit dem Sie Ihre Gaben teilen können. Derselbe Missionar erzählte mir, dass er mit seinem Motorboot eine sehr kleine pazifische Insel besucht hatte. Er fragte den Häuptling, ob er wiederkommen könne, um zu evangelisieren, zu unterrichten, zu bekehren. Der Häuptling sagte, er werde es ihm erlauben, wenn der Missionar ihm ein Motorboot gäbe. Der Häuptling hatte noch nie ein Boot gesehen, das sich ohne menschliche Kraft bewegte. Nach einigen Monaten kam der Missionar mit einem Motorboot als Geschenk zurück. Der Häuptling ließ ein Festmahl am Meeresufer ausrichten, für das über dem Feuer gebratenes Schweinefleisch und pazifische Früchte auf Matten ausgebreitet wurden. Bis zum Abschied hatte der Häuptling sich nicht mehr dazu geäußert, ob er dem Priester erlauben wollte, seinen Stamm zu unterrichten. »Wirst du mir keine Seele geben?« Der Häuptling erwiderte, während er sich zu einem 16-jährigen Mädchen umwandte. »Ja, hier ist eine, die kannst du haben.« Sie hieß Kasa. Er nahm sie mit auf seine Insel, übergab sie der Verantwortung der Ordensschwestern und nach mehreren Jahren wurde sie katholisch und äußerte den Wunsch, Nonne zu werden. Der Missionar sagte, »Nein, zuerst musst du auf deine Insel zurückkehren und einige Zeit mit den Leuten dort leben, um deine Berufung zu prüfen.« Als sie auf die Insel zurückkam, erhob sich dort wegen ihres christlichen Glaubens beträchtlicher Widerstand gegen sie. Es gelang ihr jedoch, ihre Mutter und ihren Vater zu bekehren, bevor sie starben. Aber eine Tante, bei der sie lebte, machte wegen ihres Glaubens gegen sie Stimmung. Die arme Kasa war schon kurz davor, sich von ihrem Glauben loszusagen, als eines Tages der Sohn dieser Tante an der Meeresküste von einem Hai gebissen wurde. Das Wasser färbte sich rot von seinem Blut und die Menschen am Ufer riefen laut »Jahwe, Jahwe«. Niemand weiß, woher sie den hebräischen Namen für Gott kannten. »Jahwe, Jahwe, warum hast du das getan?« Dann sagte jemand, »Vielleicht, weil wir Kasa so schlecht behandelt haben.« Auch hier kam wieder ein Gespür für die ausgleichende Gerechtigkeit Gottes zum Ausdruck. Kasa erhielt dann die Erlaubnis, auf die andere Insel zurückzukehren, und sie wurde Nonne. Später kam sie als Schwester Gabriel zurück und evangelisierte ihre gesamte Heimatinsel. Ich stand noch mehrere Jahre lang danach mit ihr in brieflichem Austausch. China. Im Jahre 1948 flog ich mit Bischof James A. Welsh von Maryknoll nach Peking. Ich saß neben ihm und las Konfuzius, was ihn zu der Bemerkung veranlasste. Ich nehme an, Sie und ich sind die beiden einzigen Missionare in China, die Konfuzius gelesen haben. Wir müssen die Denkweise der Christen kennen, bevor wir die Leute dahin führen können, wohin wir sie führen wollen, müssen sie wissen, wo sie stehen. Bei unserer Landung sagte er, ich werde China nie verlassen, es sei denn, ich werde außer Gefecht gesetzt. Bekanntlich wurde Bischof James Walsh nach langen Jahren der Gefangenschaft schließlich aus China ausgewiesen. Ein schönes Beispiel dafür, was es bedeutet, Missionar zu sein. Wegen der vielen Leiden, die unsere Missionare unter der kommunistischen Herrschaft ertragen mussten, sollte es im Katalog der Heiligkeit einen neuen Typus des Heiligen geben. Nasse Märtyrer sind jene, die ihr Blut für ihren Glauben vergossen haben. Da die Kommunisten nicht immer töteten, obwohl sie folterten, entstand eine neue Art von Märtyrer, der trockene Märtyrer. Was sie über Jahre hinweg auszustehen hatten, übertrifft bei weitem den Schmerz, den andere Märtyrer innerhalb eines kurzen Zeitraums erdulden mussten. Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute war ein Glaubensbekenntnis. Mit den Verfolgungen in Osteuropa hat die Kirche in den letzten 70 Jahren mehr Märtyrer gehabt, nasse und trockene, als in den ersten 300 Jahren ihrer Geschichte. Nicht vergessen werden sollen die Opfer von Auschwitz, Dachau und anderen Orten, der Krematorien, denn die einzige Schuld des jüdischen Volkes bestand darin, dass es daran glaubte, das auserwählte Volk Gottes zu sein. Bischof Welsh war kein nasser Märtyrer, doch ist er sicherlich in den Schriftrollen des Himmels als einer der glorreichen trockenen Märtyrer der Kirche der Vereinigten Staaten verzeichnet. Es gab einen Missionsbischof, Francis Ford, den ich nicht persönlich kannte. Seine Sekretärin, eine Nonne, die mit ihm in China gearbeitet hatte, erzählte mir jedoch viele interessante Geschichten über diesen guten Bischof. Als er 12 Jahre alt war, er lebte in Brooklyn, hörte er den Vortrag eines italienischen Missionars, der über seine Arbeit mit den Lebrakranken berichtete. Er gab ihm einen Nickel, 5 Cent, um dem Missionar zu helfen. Damals war dies ein großer Teil seines Taschengeldes. Was ihn tief ins Herz traf, waren die letzten Worte des Missionars bei diesem Vortrag. Mein einziges Ziel ist es, als Märtyrer zu sterben. Und so starb er dann später tatsächlich. Als die Kommunisten an die Macht kamen, wurde Bischof Ford verhaftet. Der Bischof trug der Schwester auf: Ich befürchte, die Kommunisten werden sich meine Besitze bemächtigen. Hier haben sie den Schlüssel zu meiner Kapelle. Ich bitte sie, das Allerheiligste herauszuholen, bevor es entweiht wird. Sie nahm einen Laib Brot und den Schlüssel zur Kapelle des Bischofs im zweiten Stockwerk seines Hauses, holte das Allerheiligste aus dem Tabernakel und verbarg es in dem Brotleib. Als sie die Kapellentür wieder verschloss, kam ein kommunistischer Oberst, der in diesem ganzen Bereich Chinas für seine Grausamkeit bekannt war, und sagte: Ich nehme diese Kapelle in Besitz. Ich habe einen Schlüssel. Er versuchte, die Tür zu öffnen, aber es war ihm nicht möglich. Hier, mach die Tür auf, sie erwiderte. Ich kann nicht, ich habe das Brot in meinen Händen. Darauf sagte er: Gib mir das Brot. Sie übergab ihm das Brot und er schaute darauf nieder, als wäre es ein kleines Kind. So ihre Erinnerung, aber er hielt die ganze Zeit, während sie die Tür öffnete, das Gewehr im Anschlag. Sie brachte das Allerheiligste in Sicherheit. Später wurde sie inhaftiert. Als die kommunistische Polizei in seine Missionsstation eindrang, wurden einige Ordensschwestern, die Katechismusunterricht erteilt hatten, mit dem Bischof zusammen festgenommen. Auf dem Weg zum Gefängnis hatte der Bischof sich nach dem Bericht meiner Informantin an sie gewandt und gesagt: Vergesst nicht, die Kirche ist nicht nur eine triumphierende Kirche, sondern auch eine leidende Kirche. Wenn ihr Christus gehört, erwartet euch nicht nur Freude, sondern auch Leid. Aber er ist immer bei euch. Als er von seiner Missionsstation in Kaying weggebracht wurde, bespuckten ihn viele Sympathisanten der Kommunisten und warfen Steine und Fleischabfälle auf ihn. Einer hielt ein Transparent mit einer sarkastischen Aufschrift hoch: Die Volksregierung grüßte den Spion Bischof Ford. Doch die ganze Zeit, während er so mit Hohn und Spott überhäuft wurde, machte er so gut, damit er es mit seinen mit Handschellen gefesselten Händen vermochte, das Kreuzzeichen. Die Schwester, die eine Zeit lang mit ihm im Gefängnis war, berichtete, dass er zu schwach gewesen sei, um zu stehen. Deshalb musste er sich immer an eine Gefängniswand anlehnen. Sein Haar war lang und weiß, sein Bart verfilzt, sein Gesicht ausgemergelt und blass von der Folter. Er war der Einzige, aus Gründen, die nur die Vorsehung kennt, der im Gefängnis Brot und Wein bekam. Das geschah nicht aus Respekt Bischof Ford gegenüber, sondern es war der Weg, den Gott wählte, um ihn zu trösten. Die Schwester erzählte mir, dass keine Messe in einer gotischen Kathedrale je an Glanz und Schönheit der von Bischof Ford gefeierten gleichkommen könnte, wenn er seine Finger über die Zementplatte bewegte, seine brennenden Augen als Kerzen gekleidet in ein schwarzes, battiertes chinesisches Gewand mit einer Strickmütze als Mitra, dem Stöhnen der Leidenden als Musik, dem Gedenken an Golgatha als Messbuch, der Sterbeglocke als Opferläuten bereitzuschlagen. Und dann seine Worte: Keep Brady. Am Tag, bevor er ausgeliefert wurde, und dann seine Worte: Keep Brady. Der chinesische Koch des Bischofs, der viele Jahre in seinem Dienst gestanden hatte und den der Bischof als guten Freund und guten Christen betrachtet hatte, war derjenige, der ihn an die kommunistischen Behörden ausgeliefert und fälschlich angeklagt hatte. Obwohl er wusste, dass der Bischof die Kranken getröstet und die Toten beerdigt hatte, lieferte er ihn dem Leiden aus. Belohnt wurde er mit dem Posten des örtlichen Polizeichefs. Die Frauen, die mit der Ordensschwester eingekerkert waren, erhielten nichts zu essen, bevor sich nicht alle zum Kommunismus bekannt hatten. Die Schwester weigerte sich, deshalb wandten sich alle gegen sie. Die einzige freundliche Person in dieser Zeit, berichtete sie, war eine Prostituierte. Eines Tages kam ein kommunistischer Wachmann in die Zelle mit einem Bleirohr und befahl der Schwester, jede Frau auf den Kopf zu schlagen. Sie legte das Rohr jeder Frau behutsam auf die Schulter. Der Wachmann schrie sie an: Du bist keine Kommunistin. Sie fragte: Warum nicht? Weil du nicht hast. Nach längeren Folterungen versprach sie, ein Schuldbekenntnis zu unterschreiben. Die Wache entfernte sich, um Papier zu holen, doch sie bekam plötzlich so schreckliche Zahnschmerzen, wie sie sie in ihrem ganzen Leben noch nicht erlebt hatte. Als die Wache zurückkam, weigerte sie sich zu unterzeichnen. Seither hat sie in ihrem Gedächtnis die Erinnerung an diese qualvollen Tage bewahrt, die sie wegen ihrer Treue zur Kirche ertragen musste. Immer, wenn Bischof Ford draußen etwas umhergehen durfte, stützte er sich, weil er nicht allein gehen konnte, auf zwei chinesische Mitgefangene. Dann kam der Tag des Todesmarsches. Er wurde zwischen den beiden anderen Häftlingen aufgestellt. Der kommunistische Oberst, der die Kapelle in Besitz genommen hatte, befestigte einen Sack um seinen Hals, der über 20 Pfund wog. Er band ihn so zu, dass das Seil sich beim Gehen zusammenzog. Die Kommunisten töteten niemanden, sie ließen ihn einfach sterben. Als die gute Schwester sah, was dem Bischof angetan wurde, durchbrach sie die Reihe der Marschierenden, denn sie war mit den Frauen weiter hinten. Sie kam nach vorn und schrie den Oberst an. »Schauen Sie sich den Mann an!« Er war eine Art Ecce Homo. Zum ersten Mal schien er das schmerzvolle Gesicht des Bischofs zu sehen. Danach gewann jedoch wieder seine kommunistische Gesinnung die Oberhand. Er nannte sie einen Hund und befahl ihr, wieder in ihre Reihe zurückzugehen. Sie beobachtete die wankenden Gefangenen bei ihrem Todesmarsch. Ihre Augen waren immer auf den Bischof gerichtet. Nach 2 Meilen ging er immer noch aufrecht, gestützt von 2 chinesischen Helfern. Doch der Sack war nicht auf seinem Rücken. Ich fragte sie, was meinen Sie, warum ist der Sack von seinem Rücken entfernt worden? Sie sagte, er wurde von dem kommunistischen Oberst weggenommen. Ich glaube, das lag daran, dass er einmal das Allerheiligste in Händen gehalten hatte. Weil er dem Bischof geholfen hatte, wurde der kommunistische Oberst ins Gefängnis geworfen, und das war der Letzte, was die Schwester über ihn erfuhr. Nachdem Bischof Ford im Februar 1952 als trockener Märtyrer gestorben war, ging sein früherer Koch in die Kapelle zurück, warf ein Seil über einen Dachbalken und beging Selbstmord. An einem anderen Ort in China hatte ein Priester gerade begonnen, die Messe zu feiern, als die Kommunisten eindrangen, ihn gefangen nahmen und in einem Haus direkt neben der kleinen Kirche inhaftierten. Von einem Fenster aus konnte er den Tabernakel sehen. Kurz nach seiner Festnahme öffneten die Kommunisten den Tabernakel, warfen die Hostien auf den Boden und stahlen die heiligen Gefäße. Der Priester beschloss daraufhin, unseren Herrn im allerheiligsten Tag und Nacht, solange er konnte, anzubeten. Ungefähr um 3 Uhr morgens sah er, wie ein Mädchen, das die Morgenmesse besucht hatte, ein Fenster der Kapelle öffnete, hineinkletterte und im Altarraum niederkniete und ihre Zunge auf die geweihte Hostie presste, um sich selbst die heilige Kommunion zu spenden. Der Priester erzählte mir, dass ungefähr 30 Hostien im Ziborium gewesen seien. Jede Nacht kam sie zur selben Zeit, bis nur noch eine Hostie übrig war. Als sie mit ihrer Zunge die Hostie aufnehmen wollte, um den Leib Christi zu empfangen, löste sich ein Schuss. Ein kommunistischer Soldat hatte sie gesehen. Es wurde ihr Viaticum.
Gedanken zum Thema Mission und Missionare. Niedergeschrieben in der Autobiografie mit dem Titel Unerschütterlich im Glauben von Fulton John Sheen.
Afrika. Bei einem meiner Missionsbesuche kam ich in eine Leprakolonie in Buluba in Afrika, in der 500 Leprakranke lebten. Ich brachte 500 silberne Kreuze mit und hatte vor, jedem der Leprakranken eines zu schenken, das Symbol des Erlösungswerkes unseres Herrn. Bei dem ersten Kranken, der auf mich zukam, fehlte der linke Arm, der von der Krankheit zerstört worden war, bis zum Ellbogen. Er streckte seine rechte Hand aus. Es war die übelriechendste, widerlichste Verwesungssubstanz, die ich je gesehen hatte. Ich hielt das silberne Kreuz über die Hand und ließ es fallen. Es wurde von diesem Lepra-Vulkan sofort verschlungen. Plötzlich gab es 501 Aussätzige in diesem Lager. Ich war der 500. weil ich dieses Symbol der Identifikation Gottes mit dem Menschen genommen und mich geweigert hatte, mich mit einem von ihnen zu identifizieren, der im Inneren tausendmal besser war als ich. Ich war entsetzt über die schlimme Tat, die ich begangen hatte. Ich grub meine Finger in seinen Aussatz, nahm das Kreuz heraus und presste es in seine Hand. Dasselbe tat ich bei allen anderen 499 Leprakranken. In diesem Augenblick habe ich gelernt, sie zu lieben. Australische Wüste. Ein anderer meiner Freunde, der unter der Urbevölkerung Australiens arbeitet, war Pater Vincent Scheel. Dieser Missionar, ein Mann mittleren Alters, kam mit folgender Geschichte in mein Büro. Ich bin ein Missionar in einem australischen Wüstengebiet von rund 325.000 Quadratkilometern. Dort leben nur zwei Arten von Menschen, Schafhirten und Bergleute der Opalminen. Die Minenarbeiter sind nackt und leben unter der Erde. Sie graben Höhlen in die Felswände, um dort schlafen zu können. Ich habe kein Pfarrhaus, nur einen Volkswagen als Bleibe. Die Hitze in der Wüste steigt im Durchschnitt auf über 50 Grad. Beinahe die einzige Nahrung, die ich mitnehmen kann, sind Dosenpfirsiche. Offenbar explodiert in der Wüste alles andere. Ich bat meinen Bischof, Trappist werden zu dürfen. Er lehnte ab. Daraufhin habe ich ihn um Erlaubnis gebeten, sie in Amerika aufzunehmen, um ihnen zu erklären, warum ich Trappist werden wollte, weil ich nämlich glaube, dass ich einige von meinen Leuten in der Wüste im Stich gelassen habe. Der Bischof war damit einverstanden, dass falls ich in dem Pater eine Berufung zum Trappisten erkennen würde, er sich dieser Gemeinschaft anschließen durfte, um Buße für alle Nachlässigkeiten bei seinen pastoralen Pflichten zu tun. Als ich ihn bat, sein Leben etwas genauer zu beschreiben, stellte sich heraus, dass er, wenn er durch die Wüste unterwegs war, häufig 500 Kilometer oder mehr vom nächsten menschlichen Wesen entfernt war. Bei einer Fahrt durch die Wüste flog an einer Kreuzung ein Stein hoch, zerstörte seine Batterie und machte so eine Weiterfahrt unmöglich. Er erzählte, dass man nicht einmal einen Tag überleben kann, wenn man bei dieser Hitze ohne Essen und Trinken unterwegs ist. Er konnte nichts anderes tun, als um Hilfe zu beten oder sich mit seinem Tod abzufinden. Als er seinen Kopf über das Steuerrad neigte und sich betend dem Willen Gottes überließ, hörte er in der Entfernung das Geräusch eines Lastwagens. Der Lastwagen hatte eine Ersatzbatterie dabei und damit war sein Leben gerettet. Nachdem ich von den unvorstellbaren Opfern gehört hatte, die er für sein Volk brachte, und erfuhr, dass er häufig in die Opalminen hinunterstieg, um für seine Leute die Messe zu lesen und sie zu unterrichten, sagte ich zu ihm: Mein lieber Pater, ich habe den Eindruck, Sie wünschen sich ein Plastikkreuz anstelle eines hölzernen Kreuzes. Ich wollte damit sagen, dass er in einer von Askese geprägten Gemeinschaft kein Opfer bringen konnte, das mit den Opfern vergleichbar war, die er in der Wüste brachte. Nur wenige Augenblicke davor hatte ich ihm persönlich einen Scheck gegeben, damit er einen neuen Volkswagen kaufen konnte, denn er hatte mir erzählt, dass sein Auto bei einer Überschwemmung weggespült worden war. Er aber zerriss den Scheck und ging. Er war spürbar verärgert über meine Bezugnahme zu einem Plastikkreuz. Ein paar Wochen später kam er zurück und bat um Entschuldigung. Er sagte: Sie hatten recht, ich fliehe vor einer schwierigen Aufgabe. Ich werde zurückgehen und mein Leben hingeben. Das hat er getan, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass es schwer sein wird, jemanden zu finden, der einmal seinen Platz in dieser Wüstenmission übernehmen wird. Pakistan. Einer der ersten Besucher, die ich in meiner Rolle als Nationaldirektor empfing, war ein Bischof von Pakistan. Er erzählte mir, dass er als italienischer Missionar bei Ausbruch des Krieges verhaftet und im Kerker gefangen gehalten worden sei. Man habe ihm gesagt, dass er erst bei Kriegsende wieder freigelassen werde. Ein paar Tage später bekam er Besuch von einem 13-jährigen Mädchen namens Clara Mark, die er vom Hinduismus zum Glauben bekehrt hatte. Sie sagte: Bischof, Sie werden nicht lange in diesem Gefängnis sein. Sie werden nach 6 Monaten freigelassen werden und noch jahrelang als Bischof tätig sein. Der Bischof fragte sie, woher sie wüsste, dass er freigelassen würde. Sie sagte: Ich habe mein Leben für Sie und für den Erfolg Ihres Wirkens aufgeopfert. 6 Monate später wurde seine Zellentür aufgeschlossen und der Bischof erfuhr, dass es ihm freistand, weiterhin als Bischof in Pakistan zu leben. Sein erster Besuch, nachdem er das Gefängnis verlassen hatte, galt Clara Mark. Er erfuhr von ihren Eltern, dass sie am selben Morgen gestorben war.
Liebe Hörfamilie, Sie hörten einen Auszug aus der Autobiografie Unerschütterlich im Glauben von Erzbischof Fulton John Sheen. Gedanken zum Thema Mission und Missionare im zweiten Teil. Gesprochen mit der Hoffnung, dass Sie in Ihnen ein hörendes Herz finden durften. Fulton John Sheen, ein Prophet seiner Zeit, der im Gewand eines Fernsehstars mehr als nur Unterhaltung bot. Geistliche Tiefe, intellektuelle Klarheit und eine unerschrockene Liebe zur Wahrheit. Am 8. Mai, 130 Jahre nach der Geburt von Fulton John Sheen, beginnt mit Papst Leo dem 14. ein neues Kapitel. Auch er stammt aus Illinois, auch er ist ein missionarischer Kommunikator seiner Zeit. Beide stehen sinnbildlich dafür, wie der Glaube Räume schaffen kann. Im Wohnzimmer wie im digitalen Netz, in der Liturgie wie im Dialog mit der Welt. Liebe Hörfamilie, danke für Ihr Dabeisein, für Ihre Gebete und auch Ihr Opfer. Lassen Sie sich auch weiterhin von mutigen Stimmen des Glaubens inspirieren. Und so verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Am Mikrofon ist Andrea Marti gsi. Grüezi Gott! Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.